Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Simhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderung komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite, wie immer, der liebe Martin. Servus.
Grüß dich.
Und ein neuer Gast, den wir jetzt das ein oder andere Mal wahrscheinlich öfter in diesem Podcast hören werden, Jens Aßmann. Grüß dich.
Moin David, moin Martin.
Schön, dass du hier bist und uns bereicherst in diesem Podcast. Und wir wollen zusammen uns in den nächsten paar Folgen, mal gucken, wie viele es werden, über Organisationsmuster unterhalten, im Speziellen für verschiedene Branchen. Aber zuerst einmal, Jens, vielleicht erzählst du ein paar Worte zu dir, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich auch kennen und dich einordnen können.
Das mache ich gerne. Danke erstmal, dass ich bei euch sein darf. Freut mich sehr, freue mich auf die Runden, die wir zu den Organisationsmustern drehen. Ich bin Jens, komme aus Hamburg. Ich habe zum Grüßti und Servus lege ich das Moin dazu. Bin selbstständiger Organisationsentwickler und mache das noch gar nicht so ewig, im fünften Jahr. Und habe vorher, war so mein roter Faden, im weitesten Sinne politische Interessenvertretung. Also ich habe mich um Interessen von Unternehmen gekümmert, in der Handelskammer in Hamburg, also bei einer IHK, habe die gebündelt und gegenüber Politik und Verwaltung vorgetragen. Das war so ein bisschen der Rahmen der Tätigkeiten, die ich fast 20 Jahre gemacht habe. Und so im zweiten Teil meiner beruflichen Laufbahn bin ich nach einer krachend gescheiterten Reorganisation auf Organisationsentwicklung gestoßen. Erstmal ein bisschen wie so ein Passagier, der in einem Zug saß, dessen Ankunftsort er nicht bestellt hat, nämlich sozusagen eine gecrashte Reorganisation. Und daraus hat sich eine Neugierde entwickelt, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert ist. Also das Einzige, wenn ich es mal ein bisschen spitz formuliere, was ich wusste, ist, so geht's nicht. Das war es aber dann auch schon. Und habe dann eine Ausbildung für Richtung Organisationsentwicklung gemacht, habe die Systemtheorie wiederentdeckt und dann lieben gelernt. Ich kannte sie nämlich von vor 25 Jahren aus der Kommunikationswissenschaft schon ein bisschen, aber damals war sie irrelevant für mich, zu verkopft und so weiter. Der Teil hat sich nicht ganz verändert, aber die Relevanz hat sich deutlich geändert. Und habe mir dann ehrlich gesagt eingehandelt aus dieser Suche, wie ist denn diese Reorga gescheitert, habe ich gemerkt, das ist nicht nur was mir hilft, um das zu verstehen, sondern das wird auch das Thema meiner Selbstständigkeit. Und hier bin ich.
Sehr schön, ja. Und wie es nicht geht, ist ja ein sehr guter Startpunkt. Ja? Also gerade im Komplexen wissen wir ja, per Ausschlussverfahren ist meistens wirksamer als Ziele zu definieren.
Ist nur blöd, wenn man noch 9.999 andere Wege nebenlegen könnte, wie es auch nicht wird, dann wird es irgendwann schwierig.
Vollkommen richtig, ja. Und Jens, unsere klassische Einstiegsfrage.
Genau. Ich habe im März angefangen, ein Softwareunternehmen zu begleiten, was sehr groß ist, was sehr schnell im Wachstum ist, was sehr schnell auch in Richtung das Wachstum der Investoren sucht. Und in dem Zusammenhang bin ich eingestiegen in den Bereich, den ich dort begleiten darf, und habe so eine Kulturmusteranalyse gemacht, habe so einen ersten Aufschlag gemacht gemäß der Symptomatik, die mir der Kunde geschildert hat. Und da sind wir jetzt gerade in der Runde, dass wir darüber nachdenken, in welchem Setting wir aus der Analyse und Erkenntnis in die Bearbeitung und Veränderung gehen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das, glaube ich, auch ganz gut zu unserem heutigen Thema passt.
Ja, ich wollte gerade sagen, welche brillante Überleitung. Genau. Jens, wir zwei, wir haben Artikel geschrieben oder wir werden in den kommenden Monaten auch noch einige Artikel schreiben mit dem Ziel, dass wir uns spezielle Organisationsmuster für Branchen anschauen. Und den ersten Artikel, den Link dazu packen wir in die Shownotes, der ist auch schon erschienen, heißt Software als Maßanzug. Wir haben uns also die Softwarebranche beziehungsweise die Dienstleistungsbranche da auch angeguckt und wollten da mal herausarbeiten, was passiert denn da Besonderes eigentlich, ne? Welche Besonderheiten liegen in dieser Branche und wie zeigt sich das dann strukturell, kulturell in den Organisationen, welche Muster bilden sich daraus aus? Natürlich immer mit dem Disclaimer, dass es nicht vollständig ist. Wir haben uns eher auf ein Muster konzentriert, um das eher etwas in der Tiefe durchzudeklinieren, als jetzt alle zu beschreiben. Das geht ja vor allen Dingen gar nicht, ne? Also es gibt ja immer andere Ausprägungen. Aber genau, wir haben uns ein spezielles Muster angeguckt und da darfst du jetzt gerne nochmal einsteigen. Software als Maßanzug.
Genau, wir haben in dem Artikel eine natürlich fiktive Situation und die genauso natürlich aus der Realität irgendwie genährt ist, beschrieben. Stellt euch vor, wir sind in einem Besprechungsraum im Sauerland bei einem Mittelständler, der Metallbau als Geschäftszweck hat und auf der einen Seite sitzt der Einkäufer des Mittelständlers, der das Ziel hat, ein neues ERP-System anzuschaffen. Entweder neu oder erstmals, das spielt für den Fall gar keine große Rolle. Und ihm gegenüber sitzt ein Vertriebler eines ERP-Softwarehauses, das das auch entwickelt und anbietet aus Niedersachsen. Und die beiden beobachten wir sozusagen zu Beginn in so einem Dialog, wie sie miteinander unterwegs sind. Und der Einkäufer, der aus dem Metallbau kommt, sagt, nein, bei uns ist alles ganz besonders, ganz speziell. Wir haben das ERP ja gesehen, wir vergleichen sie mit anderen und so weiter. Aber wir haben schon noch so ein paar Sonderlocken, die wir gerne hätten, weil wir sind ja speziell. Wir sind ja nicht vergleichbar mit den anderen. Und ein guter Vertriebler wird dann nicht sagen, nee, nee, hier one size fits all, du kriegst den Anzug von der Stange, sondern der verkauft natürlich einen Maßanzug, wenn der Kunde de facto einen will. Und das ist sozusagen die Einstiegssituation und die Überleitung, wenn der Vertriebler dann mit einem guten Gefühl wieder nach Niedersachsen fährt, in der nächsten Vertriebsrunde davon berichtet, dass im nächsten Quartal wahrscheinlich was ansteht, dann trifft er irgendwann auf dem Flur einen Entwicklerkollegen, der das ERP baut und dem erzählt er natürlich Vorfreude und der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, als er hört, dass wieder mal nicht nur einen Anzug von der Stange, sondern wieder mal quasi einen Maßanzug zum Preis eines Anzugs von der Stange verkauft wird. Und darauf gucken wir gemeinsam.
Ja, danke für den Case. Also so ein, wie also nicht so in Software ist, ne? Also so ein Enterprise Resource Planning Tool, das ist das zentrale Software-Element einer Organisation. Also deshalb ist das auch super relevant, was da passiert. Ne? Das ist nicht ein Word oder ein Excel, was man da einführt und man könnte auch ein Pages von Apple nehmen. Das Ding kriegt man nicht mehr so schnell los, wenn man das mal hat. Ja? Oder wenn man keins hat, hat man ein Problem. Also relevanter Softwareprodukt nochmal.
Mit einer hohen Fahrtabhängigkeit auf der zeitlichen Achse, genau wie du es gesagt hast. Ne? Und insofern ist, glaube ich, gerade dieser Moment passt, also der gegenseitige Abfrage von Passung, der ist hochspannend, weil für beide Seiten sich da eine wahrscheinlich in der Realität 10- bis 15-jährige zeitliche Abhängigkeit generiert.
Ja, jetzt, wer diesen Podcast hört seit längerem, weiß, dass wir hier keine Blaupausen und fertige Lösungen einfach präsentieren und uns die Welt einfach machen, sondern wir wollen da jetzt etwas differenzierter drauf schauen. Und wenn ich mich jetzt mal blöd stelle oder ich mich auch in die Situation vielleicht eines Hörer oder Hörerinnen packe, die jetzt vielleicht auch gar nicht so viel Ahnung von Softwareentwicklung hat, würde ich mich jetzt fragen, ja, so what? Jens, was ist denn jetzt das Problem? Also Vertriebler hat einen guten Job gemacht, hat was verkauft.
Der kriegt so seinen Bonus.
Kriegt sogar seinen Bonus und der Entwickler, ich meine, die sind eh schwierig, so. Die Leute.
Der Kunde ist auch happy.
Der Kunde ist auch happy. Also Jens, was ist denn jetzt das Problem?
Genau. Bis hier ist es genau so, wie du beschreibst. So könnte man drauf gucken. Und spannend finde ich, dem Hände über dem Kopf schlagen des Entwicklers ein bisschen nachzugehen. Warum tut er das? Und das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Das hat er im letzten Quartal, als er den Kollegen an der Kaffeemaschine getroffen hat, auch gemacht. Wenn man schaut, was da passiert, dann ist auf der einen Seite natürlich der Wunsch des Kunden nach maximaler Individualisierung total nachvollziehbar, weil diese Metallbau Westerburg GmbH, die wir da beschreiben, die ist ein Unikum, wie jedes Unternehmen ein Unikum ist. Und insofern ist der Kundenwunsch genau völlig legitim und es wäre überraschend, wenn es anders wäre. Das heißt, der Kunde wünscht sich so gesehen immer, bleiben wir in unserer Metapher, den Maßanzug zum Preis eines Anzugs von der Stange. Da kann man nichts dran ändern. Und jetzt ist die Frage, wie der Softwareanbieter darauf reagiert. Das, was ein Softwareanbieter, wenn er Software selber herstellt und nicht nur Dienstleistungen verkauft, ja versucht, ist, dass er in der Entwicklung und durch die Entwicklung und durch sein Produkt, was er baut, Zeit und Geld entkoppelt. Dass er halt sagt, eine Entwicklerstunde hat einen Hebel für unsere 300, 400 Kunden, die das Produkt nutzen. Und diese Wette und die Möglichkeit, also Skalierbarkeit, ne, Entkopplung von Zeit und Geld stattfinden zu lassen, die funktioniert so lange, wie das Produkt in einer engen Grenze und eben in einem Standard bleibt und nicht 12 oder 18 Sonderlocken hat oder pro Kunde eine Sonderlocke hat. Und genau da droht sozusagen das Problem, dass der Vertriebler, um den Vertrieb stattfinden zu lassen, legitimerweise dem Wunsch nach Individualisierung nachguckt und der Entwickler hat eigentlich das gegenläufige Interesse, sozusagen die Standardisierung zu verteidigen. Und insofern sind wir in so einer Spannung zwischen Individual und Standardisierung, weil, und genau das passiert hier wiederholend, wenn diese Logik, dass der Vertriebler die Sonderlocke verspricht, die der Entwickler eigentlich nicht will, dann kann passieren, dass ein Unternehmen, was eigentlich ein Produktanbieter ist, was skalieren kann, auf einmal zum Dienstleister wird. Und Dienstleister heißt dann nicht besser oder schlechter, ganz wichtig, aber ein anderes Geschäftsmodell. Und dann ist halt meine investierte Stunde 1 genauso hoch wie der investierte Ertrag 1, nämlich nur für dieses Metallbauunternehmen, weil ich die Sonderlocke natürlich nur einmal schrauben muss und nur ein Unternehmen profitiert.
Ich habe noch die ganzen Wartungsarbeiten. Ne? Also nicht nur, dass ich mir jetzt beiläufig mal eben ein Geschäftsmodell eingehandelt habe, was ich gar nicht haben wollte, sondern ich habe zusätzlich auch noch, und das können Softwareentwickler, glaube ich, besonders gut nachvollziehen, extreme Sonderaufwände. Ne? Weil jede Sonderlocke, die ich da habe, die muss ja abgetestet werden. Ne? Ich muss sicherstellen, dass die auch zukünftig noch funktioniert, wenn es dann weitere Software-Updates gibt, wenn die ERP-Version hochgeschraubt wird oder was auch immer.
Genau. Also neue Features kommen, ne? Also wenn es neues Feature kommt und das geht nicht, dann muss ich das Feature eigentlich nochmal programmieren für diesen individuellen Kunden. Und wenn ich das einmal habe, kann ich da vielleicht noch sagen, ja, Auge zu. Aber wenn ich da 10 solche Kunden habe, da habe ich ein Problem, weil dann explodieren die Kosten für neue Features.
Absolut. Ja. Und nicht nur die Kosten, sondern auch, wenn ihr euch vorstellt, ich habe meinen normalen Release, wo irgendwelche Bugfixes drin sind und so weiter, die allen zur Verfügung gestellt werden können, dann den mache ich ja sowieso. Das wäre ja auch noch skalierend. Und dann habe ich meine, ne, keine Ahnung, 10% meiner Kunden oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte, kann ja auch sein, braucht eine Sonderlocke. Das wird natürlich auf der Zeitachse auch noch eine Folge haben. Also eine Sonderlocke zu programmieren dauert natürlich immer länger, als den Standard zu programmieren. Also es wird teurer, dauert länger. Und im Artikel beschreiben wir das so, im Prinzip Leasewechsel führt zu einem gesonderten Friseureinsatz, ne, um diese Sonderlocke zu frisieren. Und das ist natürlich was, was man auch bezahlen muss. Und die Beobachtung oder das, was vielleicht gar nicht vielen Unternehmen so klar ist, ist, dass man sich sozusagen diesen dauerhaften, auf 10, 15 Jahre gestalteten Friseureinsatz einhandelt. Also einhandeln im Sinne von, das ist keine bewusste Intention, das machen wir so, sondern das passiert und alle zucken mit den Schultern und sagen, wie ist das denn? Wie ist das denn zustande gekommen?
Ja. Und die Softwarehersteller selber, die tun schon ein bisschen was dazu, dass man sich das einhaltet, ne? Weil sie tun zum Beispiel sowas machen, ja, wir können da das Firmenlogo einbauen und die Farben können wir ändern, ne? Also auf der Oberfläche kann man das ja relativ leicht customisieren und da erwecken sie eine Erwartungshaltung, dass man, ah ja, da können wir alles anpassen. Ne? Und strukturell betrachtet gibt es ja einen Unterschied. Ne? Also, dass man quasi die oberflächliche Anpassung, also wie ich das Produkt anmale, welche Farbe, oder halt, was da drin in der Architektur steckt. Und das kann ich eben nicht so leicht anmalen. Da sind die Verdrahtungen nicht anders gelegt. Und ich glaube, diese Differenzierung wird dann in so einer Vertriebssituation so nett umspielt. Ne? Ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo wir hinschauen. Wir sind genau in der Situation. Weil du hast so locker gesagt, das ist so ganz klar, dass der immer einen Maßanzug haben möchte für einen Preis von der Standardsoftware. Im Kern ist das ja eine Preisverhandlung. Also im Prinzip ist das ja die Nutzenmaximierung. Also ich möchte jetzt einen Preis zahlen und ich möchte das Maximale rauskriegen. Nämlich also am besten eine individuelle Software. Aber ich möchte nur die eine zahlen. Also ich würde auch da ansetzen. Ne? Sagen, Moment, was verhandeln wir gerade? Also wenn du einen Maßanzug haben möchtest, machen wir gerade eine Preisverhandlung. Dann ist der Preis der. Wenn du eine Standardprodukt hat, ist der Preis der. Also da Klarheit reinzubringen, würde wahrscheinlich allen helfen, erstmal. Aber ich gebe dir recht, die werden oft so geführt. Also auf dieser Spielwiese des Logo-Anpassens.
Ja, ich will den Punkt des Logo-Anpassens versus so eine Art tiefgehende Anpassungsprogrammierung, den will ich nochmal unterstreichen. Und eine Unterscheidung, die mir dabei geholfen hat, als Nicht-Software-Entwickler, das nachzuvollziehen ist, wenn man jetzt Customization im Sinne von Logo anpassen, Unternehmensfarben reinbringen, bestimmte Begrifflichkeiten einfach nur auf den Schaltflächen zu ändern und an die Sprache anzupassen dieser Metallbaufirma, dann ist das Customization im Sinne von so einer erweiterte Konfiguration. Und Customization macht, bearbeitet das, wie das ERP, wie die Software aussieht. So, das hinterlässt einen Eindruck beim Kunden, aber hat jetzt auf diese Unterscheidung, auf die wir hinaus wollen, hat jetzt an der Basis und an der Art, wie die Software denkt, das wäre der Unterschied, also wie sie aussieht und wie sie denkt, macht sie keinen Unterschied. Und Anpassungsprogrammierung hieße dann die Wirkrhythmen, die Art, wie sie tief im Kern gedacht wird, sozusagen, wie sie verdrahtet ist, die wird angegangen. Und genau dazu laden wir ein, auf diese Unterscheidung zu gucken, also Customization versus Anpassungsprogrammierung oder wie man immer auch anders das nennen könnte, also Aussehen versus Denken, da drauf zu gucken, weil die These, die bei uns mitläuft, ist, dass das bei vielen Organisationen einigermaßen unbewusst nur stattfindet und man dann in der Folge sieht, was man sich eingehandelt hat.
Ja, also bei Software hast du sowieso ganz viele so unbewusste Sachen, ne? Also auch zum Beispiel den kulturverändernden Aspekt von der Software, ne? Also die fängt man sich auch ein. Ja, also sowas wie, ich gebe ein Beispiel, der Button und dann, ja, Kontrolle, willst du wirklich, ja, bitte von Führungskraft so und so freigeben. ja, wenn es diesen Prozess nicht gibt, von Führungskraft freigeben, baue ich da jetzt eine Controlletti-Kultur ein, ja, nur über die Software, weil die Software das so tut. Ne? Das kann man natürlich entkräften und sagt, du, ja, ich genehmige alles, ne? Aber das sind viele Dinge, die in der Software-Geschichte sich so unterschwellig einfängt.
Jetzt lass uns noch mal konkreter auf das Muster eingehen, ne? Weil wir haben jetzt gesagt, wir haben diese Grundspannung zwischen Individualisierung und Skalierbarkeit. Ja, und da hast du ja auch jetzt schon schön rausgearbeitet. Diese Grundspannung lässt sich ja nicht lösen. Das ist ja auch ein Thema, was wir ja schon oft angesprochen haben im Podcast. Sondern es geht uns um die bewusste Umgang mit dieser Spannung. Ja. Und wie man jetzt mit dieser Spannung umgeht, das entscheidet darüber, wie sich langfristig ein Muster in der Organisation einschleift, könnte man sagen. Und das Übliche, was man sieht, ist, dass jetzt eben einseitig sich zum Beispiel für den Vertrieb entschieden wird oder für die Entwickler, ne? Oder es wird dieses Mindset-Gebäsche geht dann los, ne? Oder man fängt an, Kulturprogramme zu starten, weil man sich denkt, ja, hier, die Entwickler müssen doch auch mal ein Verständnis für den Vertrieb haben oder die Vertriebler müssen auf einmal Schulung machen, dass sie wissen, wie Entwicklung funktioniert oder was auch immer, ne? Oder dann hängen Plakate an den Wänden, dass wir uns doch gegenseitig vertrauen wollen und wir One Company sind. Das ist ein möglicher Umgang damit, ja, der wahrscheinlich wenig wirkungsvoll ist. Der andere Umgang ist aber damit, dass wir sagen, wir wollen diese Spannung bewusst haben, ins Bewusstsein der Organisation sozusagen heben, in die Kommunikation bringen und uns dann überlegen, wie wollen wir denn wirklich damit umgehen? Wann müsste welche Seite gewinnen? Wann lohnt es sich, die Individualisierung zu machen und wann nicht?
Genau, aber dafür muss natürlich genau das, was wir in dem, ne, und das ist natürlich prototypisch und ein bisschen abstrahiert, wo wir sagen, das ist wahrscheinlich einer der blinden Flecke, ne, das ist keine bewusste Entscheidung, sondern eine, die man erst in der Folge beobachten kann. Dazu muss es einfach auf den Tisch kommen, dafür muss diese Unterscheidung auf den Tisch gelegt werden. Und man könnte hier zum Beispiel zwei mitnehmen. Die eine haben wir gerade gestreift, nämlich, ne, Customization versus Anpassungsprogrammierung, Aussehen versus Denken. Und die andere wäre noch viel, viel grundlegender, auch jenseits von zum Beispiel Vertrieb und Entwicklung. Die wäre die Frage, was ist eigentlich unser Geschäftsmodell als Softwarehersteller? Sind wir ein Beratungshaus, was ausschließlich Dienstleistungen verkauft? Dann spricht gar nichts dagegen, sozusagen eine Entwicklerstunde mit dem 1:1 zu verkaufen, völlig legitim. Oder sind wir ein Produktentwickler, der eigentlich skalieren will? Und mit unseren X-Softwareentwicklern wollen wir Skalierbarkeit von Y generieren. Diese beiden Dinge zum Beispiel auf den Tisch zu legen und zu besprechen, was man eigentlich ist, sein will, und wie weit der heutige Status quo vielleicht davon abweicht, das ist, glaube ich, eine spannende Diskussionseinladung, die man sich geben kann.
Und da sind halt auch dann alle mit dabei dann und können auch entsprechend handeln, also wenn die Entscheidung so oder so ist, ne? Also Marketing kann dann sagen, ja, also wir machen nur Standardsoftware und die Message ist, ihr kriegt ein neues T-Shirt, aber jeden Tag ein frisches, ja, Standard. Versus andere Entscheidung, ihr kriegt einen Maßanzug, perfekt auf euch abgestimmt, super schick. Ja, also sind beides Marketing-Dinge. Und wenn die das dann verarbeiten können, weil es transparent gemacht worden mit dieser Frage, dann können die entsprechend ihre Marketingstrategie ausrichten darauf. Ne? Und die Folgeentscheidungen wie Vertriebinzentivierung und so weiter kann man danach ausrichten dann. Ja?
Also um das nochmal zusammenzufassen, wir sind in einem Softwareunternehmen und die haben grundsätzlich die Spannung zwischen Individualisierung und Skalierung. Da kommt, glaube ich, ein Softwareunternehmen, ich würde mal sagen, fast alle nicht drumherum. Diese Grundspannung ist da und wir plädieren jetzt dafür, eher eine bewusste Gestaltung dieser Spannung in einem Unternehmen vorzunehmen, anstatt sie sich unterbewusst einzuhandeln mit allen Konsequenzen, die da einhergehen. Und wir haben jetzt drei Unterscheidungen oder zumindest drei Reflexionsfragen angeboten, die man sich stellen kann, um eben diese Grundspannung in die Diskussion zu bringen. Und das eine ist eben, ne, welche Kunden haben wir uns mit der Zusage von Sonderlocken eingekauft? Was kostet uns das bei jedem Release? Also die Kosten für diese Customization sich anzugucken, die Unterscheidung zwischen Customization und Anpassungsprogrammierung und eben die Frage auch, wer wollen wir sozusagen sein als Softwareunternehmen? Ne? Wollen wir Dienstleister sein oder wollen wir ein Produkt anbieten? Und dann konsequent sich danach auszurichten.
Es geht auch beides, ne? Ich kann dann eine Ausgründung machen, sag ich, dann mache ich eine andere Firma, auch, ne? Ja. Ja, also es geht auch, ja. Aber ich muss es organisational trennen.
Genau. Und finde ich gut, wie du es betonst, Martin, weil es geht ja nicht darum, dass das eine besser als schlechter ist, geschweige denn moralisch zu bewerten wäre, sondern es geht eigentlich lediglich darum, etwas, was meistens unbewusst ist, ins Bewusstsein zu bringen und dann die Entscheidungswege danach auszurichten. Und wie, was vorne ist, Dienstleistung vorne oder skalierbarer Produkthersteller, das sei bitte natürlich eben Hersteller überlassen. Aber, und deshalb haben wir uns das Beispiel ja gegriffen, in der Software, wenn ich selber Hersteller bin, ist sicherlich immer, das wäre meine vielleicht ist sie gar nicht so steil, die These, aber es wäre meine These, ist immer eingebacken, irgendeine Form von Skalierbarkeit zu machen, weil ich natürlich keine Lust habe, für einen Kunden eine ERP zu bauen. Insofern gehen wir fest davon aus, dass die meisten Softwarehersteller Skalierbarkeit als Wunsch haben und wenn sie auf den Status quo gucken, wahrscheinlich an bestimmten Stellen merken, wir haben doch eine ganze Menge zu frisierende Sonderlocken.
Ja, und diese Ausgründung ist ja durchaus ein gängiges Konzept, ne? Also die schaffen dann irgendwie ein Community-Ökosystem, was halt ausgegründet ist, was losgelöst ist und gekoppelt ist, nicht an die Softwareentwicklung. Punkt.
Alles klar. Jens, dann sage ich vielen Dank für diesen ersten Aufschlag mit diesem Artikel.
Danke
und euch beiden. Dann freue ich mich auf die nächste Folge zum nächsten Artikel.
Ich auch. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Melde dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.